So, das Kapitel 3 heißt Grenzen der Algorithmisierung. So, und hier brauchen Sie ein bisschen langen Atem und ein bisschen Ehrgeiz. Ne? Dieses Kapitel ist nicht ganz einfach, aber es zeigt Ihnen eigentlich, wie in der Informatik gearbeitet wird. Wir haben jetzt in dem Kapitel 2 so ein bisschen mehr, ich habe Geschichten erzählt eigentlich. Ja? Ich habe Ihnen nicht so richtig Informatik beigebracht. Ne? Das unterbreche ich jetzt nochmal während des Kapitels 3, ne? Dann im Kapitel 4 erzähle ich Ihnen wieder ein bisschen mehr Geschichten. Aber das ist eben das Wesen der Grundlagen der Programmierung, dass ich sozusagen Schritt für Schritt vom Geschichtenerzählen wegkomme und hin zur Informatik. Das heißt, Sie kriegen jetzt sozusagen hier mal die geballte Ladung Informatik einfach zugeteilt, ne? Und anschließend haben Sie dann wieder ein bisschen Pause. Worum geht's jetzt eigentlich? Grenzen der Algorithmisierung. Wir haben dieses Verteilungsproblem gehabt, na, und haben dann einfach so, ohne groß nachzudenken, gesagt, oh ja, da schreiben wir jetzt einen Algorithmus zu. Ja, und dann haben wir den auch rausgekriegt tatsächlich. Und da ist die Frage, ob dies denn grundsätzlich geht. Ja. Ich will Ihnen jetzt praktisch die andere Richtung zeigen. Na, wir haben also irgendwie sozusagen die große Welt irgendwie, in der wir Algorithmen entwickeln. Na, und ich will Ihnen zeigen, dass es jenseits der Welt auch noch Dinge gibt. Also wir können nicht erwarten, dass wir für alle Probleme tatsächlich Lösungen, algorithmische Lösungen bekommen. Ich weiß nicht, ob Ihnen in der Schule da schon mal von gesprochen ist oder ob Sie überhaupt irgendwie die Idee hatten, dass man gewisse Probleme algorithmisch gar nicht lösen kann. Wir kennen natürlich welche, die sind gar nicht lösbar. Ja, das waren diese Dreiteilung des Winkels, das wissen wir schon. Aber da hat ja auch nie eine Idee, den Antrieb gehabt, dafür einen Algorithmus zu entwickeln, aber es gibt ganz naheliegende Probleme, die dennoch nicht algorithmisch lösbar sind. Und das wollen wir in diesem Kapitel angehen. Und dazu sehen Sie hier die Übersicht. Also wir haben vier Unterkapitel. Wir müssen zunächst ein paar mathematische Grundbegriffe einführen. Die meisten davon kennen Sie schon. Im Wesentlichen handelt es sich um Begriffe aus der Mengenlehre. Eventuell haben Sie die Parallelen in der Mathematik schon, dann können Sie das geflissentlich ignorieren, aber ich stelle dann immer fest, irgendwie die meisten Begriffe sind dann doch nicht so bekannt. Ne? Also es fragen dann Leute, was so komische Schlängeln da sind, ne? wenn sie geschweifte Klammern meinen. Solche Dinge kommen also durchaus vor. Gut, also dazu das erste Kapitel, mathematische Grundbegriffe. So, und dann zeigen wir, dass es tatsächlich Probleme gibt, die algorithmisch nicht lösbar sind. Und die Beweisidee dazu ist extrem einfach. Ne, man zählt einfach. Ne, wenn wir meinen, da ist irgendwas groß und da ist irgendwas klein, also die Algorithmen ist eigentlich eine relativ kleine Menge, wenn wir rauskriegen, und die Zahl der Probleme ist relativ groß, ne, dann sieht man schon irgendwie durch bloßes Angucken, Mensch, hier sind rote Gummibärchen und da sind 100 und da sind 200 Kinder, na, da kriegt nicht jeder ein Gummibärchen. Das ist natürlich klar. So, und so ähnlich machen wir das mit den Algorithmen auch. Ne? Also hier ist so ein Haufen Algorithmen, ne? Und hier ist so ein riesiger Haufen Probleme. Da sieht man gleich, da kann nicht jedes Problem kann da seinen Algorithmus finden. Ja? Also bestimme die Anzahl der Probleme, bestimme die Anzahl der Algorithmen. Ist ganz einfach. Und dann schließe ich anschließend noch an, wie ganz allgemeine Aussagen zu algorithmisch unlösbaren Problemen. Jetzt ist das bei Gummibärchen ist es relativ einfach. Ne? Da zählen Sie durch und dann irgendwann sehen Sie, ah, so viele sind es. Das ist bei Algorithmen schon nicht ganz so problematisch, ne? Weil wenn Sie da anfangen zu zählen, ne, dann sind Sie bei 1 Million nicht fertig, ne? Nicht bei 10 Millionen, nicht bei 1 Milliarde. Es gibt halt unendlich viele Dinge. Und unendlich viele Dinge zu vergleichen, ne, das ist schon ein bisschen schwieriger. Ne? Unendlich ist halt unendlich. Ob Sie jetzt unendlich viele Euros haben oder unendlich viele Lire. Lire gibt es heute nicht mehr. Ne? Unendlich viele polnische Zloty, das ist Ihnen fast egal. Ne? Denn unendlich ist unendlich, auch wenn Sie bei den einen immer sozusagen in Bündelscheine hinblättern müssen. Ihr Vorrat ist ja unerschöpft. So, und insofern ist es schwierig, da eine Anzahl zu finden. Man braucht eine andere Kategorie von Anzahl. Man zählt nicht, sondern man versucht sozusagen irgendwie Größenordnungen zu vergleichen. Gut, und diese Art von Größenordnung, das ist der Begriff der Abzählbarkeit bzw. Überabzählbarkeit, der hier mitspielt. Und den führe ich im Laufe dieses Kapitels ein. schauen wir erstmal die mathematischen Grundbegriffe. Ich husch da drüber, Sie haben das alles im Skript, also nur immer die wichtigsten Begriffe. Menge. Zusammenfassung von wohl unterscheidbaren Objekten zu einem Ganzen. Also Sie nehmen irgendwelche Dinge, bündeln die gewissermaßen, machen Mengenklammern drumherum und dann haben Sie eine Menge. Und die einzelnen Dinge, die Sie da zusammengekrapst haben, die bezeichnet man als Elemente. Ja, und die Schreibweise, die kennen Sie aus der Mathematik, ne? X Element M. Na, und wenn X da nicht zugehört, schreiben Sie X nicht Element M. Und jetzt gibt es Mengen, die endlich sind. Da können Sie die Elemente dann einfach hinschreiben. Ne? Zum Beispiel M gleich X1 bis Xn. Ne? Wie bei den Spielkartenfarben oder bei den ersten 10 Quadratzahlen. Ne? Da schreiben Sie einfach hin EQ gleich 1, 4, 9 bis 100. Dann haben Sie die ersten 10 Quadratzahlen da in so einer Menge zusammengefasst. Ja, wenn die Mengen unendlich wären, dann müssen Sie sich was anderes ausdenken. Dann können Sie nicht mehr einfach so hinschreiben. Ja? Aber dafür haben wir auch eine Möglichkeit. Na, da unten ist nochmal die leere Menge. Zur Menge kurz noch, da gibt es dann häufig Missverständnisse. Ne? Also eine Menge und eine Multimenge, die unterscheidet man. Also wenn Sie in eine Menge, wo eine 4 drin ist, schon noch eine 4 reinstecken, dann sieht die genauso aus wie vorher. Ja, die Elemente, die da drin sind, sind Repräsentanten. Und insofern können Sie diese Menge nicht einfach vergrößern oder noch mehr Mengen. Dann brauchen Sie ein anderes Konzept. Ne? Man spricht dann von Multimengen, da sind die Dinger irgendwie anders. Ne? Da haben Sie andere 4 und jede 4 ist für sich gültig. Aber hier bei uns ist eben sind normale Mengen wichtig und 4 sind 4. Also bei unendlichen Mengen, da haben Sie eine andere Situation. Da definieren Sie die nämlich dann über Eigenschaften. Ja, also Sie sagen so zum Beispiel, die Menge aller x, ne, mit x ist Quadratzahl. Dann brauchen Sie die nicht mehr alle hinzuschreiben, könnten Sie gar nicht. Auch Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ist ein bisschen unsauber. Ne, der Mathematiker, der rümpft dann seine Nase, wenn da irgendeiner meint oder und so weiter schreibt. Oder Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und so können Sie es sauber definieren. Ne, die Menge aller x, x ist Quadratzahl. Und wenn man dann endliche Mengen hat, wie die ersten 10 Quadratzahlen, dann schreibt man zum Beispiel eben EQ gleich x Quadrat, die ersten 10, ne? Also 1 kleiner gleich x kleiner gleich 10. Dann haben Sie die Mengen über ihre Eigenschaften definiert. So, und Mengen kann man miteinander vergleichen, ne? So wie Zahlen auch. Sie können immer gucken, ob eine Menge mehr Elemente enthält als eine andere. Nicht nur zahlenmäßig, sondern auch von den Elementen selber her. Also M-Teilmenge M' können Sie schreiben. Oder M' ist Obermenge von M. Ja, dann haben Sie die beiden Varianten. Und zwei Mengen sind immer gleich. Ne? Das ist jetzt Mathematik und gleichzeitig auch eine Beweistechnik. Wenn die eine Menge Teilmenge von der anderen ist und die andere auch Teilmenge von der einen ist. Ja, das ist eine Beweistechnik hier, die da steht, nicht nur eine Definition. Wenn Sie Beweise führen müssen und sollen zeigen, dass zwei Mengen gleich sind, dann machen Sie das immer so, wie es rechts steht. Ja, Sie zeigen zuerst, dass die eine Menge in der anderen enthalten ist und anschließend zeigen Sie, dass die andere in der einen enthalten ist. Eine andere Technik haben wir gar nicht. Ja, wir können nicht auf irgendeine bestimmte Weise von zwei Mengen zeigen, dass die gleich sind. Ja, nur so, wie es da steht. Und wie gehen Sie dann davor? Sie nehmen sich ein Element aus der Menge M, irgendein beliebiges, x, ne, und dann überprüfen Sie und rechnen und beweisen und folgern und so weiter und zeigen dann hinterher, oh, das Ding ist auch in M'. So geht's. Ja. Und dasselbe für die andere Richtung. Ne, das heißt, wenn irgendwo steht, zeigen Sie, zwei Mengen sind gleich, ne, dann haben Sie grundsätzlich zwei Beweisrichtungen. Die eine heißt, ich zeige erst, diese Menge ist in der enthalten. Dann zeigen Sie das und dann zeigen Sie so, jetzt zeige ich die umgekehrte Richtung und dann zeigen Sie das. Anders geht es gar nicht. Das werden Sie in jedem Beweis, der so eine Gleichheit von Mengen behauptet, werden Sie solch eine so zwei Beweiselemente finden. So, und hier ist nochmal dieser Äquivalenzfall, ne, den kennen Sie oder werden Sie kennenlernen in der Mathematik, ne? Der Äquivalenzfall deutet eben an, dass eine Richtung, eine Schlussrichtung in beide Richtungen möglich ist. Also den können Sie übersetzen in der Form genau dann, wenn oder dann und nur dann, wenn. Und wenn jetzt zwei Mengen gleich sind, links, ja, dann gilt gleichzeitig die rechte Seite m Teilmenge m' und m' Teilmenge m. Und umgekehrt genauso, ja, m Teilmenge m' und m' Teilmenge m, dann gilt m gleich m. Also diese beiden Eigenschaften rechts und links sind äquivalent. Ne? Jede kann steht für jede. So, und manchmal kann man, das ist jetzt nur eine Begrifflichkeit, dann kann man echte und unechte Teilmengen unterscheiden. Ne? Also wenn m Teilmenge m' ist, dann können die beiden auch gleich sein, dann gilt das immer noch. Nur manchmal sind die eben wirklich unterschiedlich und dann macht man da unten so ein Ungleich dran. Also manchmal will man echt sagen, diese Menge ist wirklich in der enthalten und die andere hat tatsächlich mehr Elemente. Ja, dann macht man diese Ungleicheigenschaft, Ungleichmarkierung darunter. Mengenoperationen kennen Sie. Vereinigung, Durchschnitt und Komplement, Differenz. Ja, hier sind nochmal die Definitionen. Ne? Zwei Mengen vereinigen Sie, indem Sie die Elemente aus beiden Mengen hernehmen, ne, und zusammenwerfen. Und beim Zusammenwerfen entsteht natürlich, wenn Sie in der einen Menge Elemente haben, die in der anderen schon drin sind, ne, die werden jetzt nicht verdoppelt. Also haben Sie die 4 in der einen Menge drin und die 4 in der anderen, ne, dann bleibt beim Vereinigen nur die eine 4 enthalten. Wir haben ja keine Multimengen. Ja, und beim Durchschnitt nehmen Sie die Elemente, die in beiden Mengen drin sind, zum Durchschnitt hinzu. Und bei der Differenz ziehen Sie die einen Elemente raus aus der Menge. Na, die Menge m haben Sie, x Element m. Und wenn x nicht Element m' ist, dann bleibt es in der Menge enthalten. Ja. Und das Komplement, wenn Sie ein festes m haben, dann über einen längeren Zeitraum irgendwie ein festes m irgendwo, meinetwegen die reellen Zahlen, und Sie arbeiten jetzt über die reellen Zahlen und bilden da irgendwelche Mengen, dann sprechen Sie vom Komplement und meinen dann immer, ne, das Komplement für diese Menge ist eben die Menge der Zahlen, die in den die reell ist, aber in dieser Menge gerade nicht drin ist. Dann hat man auch eine Differenz, aber man spricht dann eben einfach vom Komplement. So, die Standardmengen, die wir bei uns... Ach, das sieht schlecht aus, okay. Also die Standardmengen, die wir bei uns kennen hier in dieser Vorlesung, ganz allgemein in der Informatik, sind ganz natürlich die natürlichen Zahlen n. Und dann haben wir z die ganzen Zahlen und q die rationalen Zahlen. Ja, die reellen Zahlen kommen fast nicht vor, die rationalen Zahlen auch eigentlich nicht. Die ganzen Zahlen, die natürlichen Zahlen, sind in der Informatik dominierend. Das liegt wesentlich daran, dass wir ja bei unserer Rechnerdarstellung eigentlich keine reellen Zahlen darstellen können. Wir können eigentlich nur ganze Zahlen darstellen oder Zahlen mit Dezimalpunkt. Ja? Und das sind eigentlich nur eine gewisse Menge von rationalen Zahlen. Also in der Informatik kann man keine reellen Zahlen darstellen, deswegen argumentiert man auch über die fast nicht. Das, was Sie vielleicht in einigen Sprachen als real kennen, ist natürlich keine reelle Zahl, sondern es ist eben eine Näherungszahl. Und in der Informatik verwenden wir oft die Null direkt, die rechnen wir immer mit als natürliche Zahl und schreiben nicht wie in der Mathematik N0, sondern einfach N und die Null ist dann dabei. Ja, was kann man noch mit Mengen machen? Jetzt haben wir bei den Eingaben, haben wir diese schon verwendet, hier als wir die Eingabemenge für den Verteilungsalgorithmus uns angeguckt haben. Da kam nämlich schon das kartesische Produkt vor. Das heißt, Sie können, wenn Sie zwei Mengen haben, ne, dann können Sie die multiplizieren gewissermaßen. Sie können ein Produkt bilden. Und dieses Produkt entsteht dadurch, dass Sie jetzt wirklich alle Elemente der einen Menge mit allen Elementen der anderen Menge paaren und in so einem Zweituppel oder in einem Mehrtuppel gegebenenfalls miteinander verbinden. Und hier steht die Definition für das Zweituppel, also M1 kreuz M2. Na, das ist einfach die Menge aller Paare XY, wo das vordere X aus dem M1 ist und das hintere Y aus dem M2. Und fortgesetzt für n verschiedene Mengen, dann haben Sie eben n-Tuppel. x1 bis xn, Ja, und jeweils die xi sind aus den Mengen mi herausgenommen. Und man spricht dann von einem homogenen oder von einem inhomogenen kartesischen Produkt. Und wenn die Mengen alle gleich sind, dann haben sie ein homogenes kartesisches Produkt. Und wenn da welche verschieden sind voneinander, dann haben sie ein inhomogenes kartesisches Produkt. Und hier im konkreten Falle bei einem kartesischen Produkt mit gleichen Mengen, ne, dann sagt man einfach, das ist m hoch n. Ne, dann nehmen Sie einfach die Produktschreibweise, die Sie kennen aus bei natürlichen Zahlen, ne, oder die Exponentenschreibweise m mal m mal m mal m. Ne, da schreiben Sie dann einfach m hoch n. Ja, n mal m. Und dann haben Sie eben n-Tupel, die alle aus Elementen, wo die einzelnen Komponenten, Elemente sind aus dieser Grundmenge m. Was wir schon behandelt haben, ist ganz kurz, sind Folgen. Wenn Sie eine Menge haben und Sie schreiben oben so einen Stern dran, dann ist das die Bezeichnung für die Menge aller endlichen Folgen über einer Menge. Na, also die Menge hat Elemente und jetzt können Sie mit diesen Elementen die Elemente einfach hintereinander schreiben in beliebiger Form und dann erhalten Sie ein spezielles Folgenelement. Und wir sprechen in der Regel von diesen Folgenelementen von Wörtern. Und hier sehen Sie nochmal die Definition, wie denn dieses M-Stern zusammenkommt. Sie nutzen einfach die das kartesische Produkt. Und jetzt sehe ich da, also da ist jetzt ein Fehler. Also Sie nehmen M Stern gleich M und jetzt denken sich alle Indizes, die da sind, die denken sich als Exponenten. Ne? Also M hoch 0 vereinigt M hoch 1 vereinigt M hoch 2. Ja, also die 0-Tuppel vereinigt mit den 1-Tuppeln, vereinigt mit den 2-Tuppeln, vereinigt und so weiter mit den N-Tuppeln und so geht es unendlich weiter. Also die Vereinigung aller N größer gleich 0, m hoch n. Na, das ist die unendliche Vereinigung, die wir hier an dieser Stelle jetzt das m-Stern definiert. Ja, also zwei Tuppel sind, können Sie sich vorstellen, als zwei Folgen der Länge 2, drei Tuppel als Folgen der Länge 3 und so weiter. Und wenn Sie jetzt m-Stern bilden, dann vereinigen Sie alle Folgen von alle endlichen Folgen, das sind eben alle n-Tuppel für alle n in dieser Menge und kriegen dann diese Menge m-Stern. Und m hoch 1 ist naturgemäß m und m hoch 0, das ist so ein leeres Tuppel. Na, m hoch 0 ist nicht die leere Menge. Wenn Sie die leere Menge dazu vereinigten, käme ja gar nichts raus, aber es kommt tatsächlich was raus. M hoch 0 können Sie sich als leeres Wort vorstellen wieder. Na, das ist eigentlich so ein leeres Tuppel, weil sie ja gar keine Menge haben, um so ein Tuppel zu füllen. Und dieses leere Tuppel ist eigentlich das leere Wort, wenn Sie sich das als Wörter vorstellen, das Ganze. Hier habe ich das nochmal, die Begrifflichkeit nochmal aufgelistet. Also wenn wir uns dieses M-Stern angucken, dann können wir das so definieren hier, wie es da steht, x1 bis xn. Und wir lassen jetzt bei M-Stern diese Tuppelklammern weg. Ja, wenn Sie Wörter bilden, dann schreiben Sie die Wörter, die Zeichen ja einfach so hintereinander. Ja, aber Sie verwenden keine Tuppelklammern mehr. Und deswegen können wir definieren M-Stern eben als Menge aller endlichen Folgen. Das ist x1 bis xn. Ja, und die n sind natürliche Zahlen. Die xi stammen aus dieser Grundmenge. Und i läuft von 1 bis n. Und wir sprechen von diesen Zeichenfolgen eben von Wörtern. Und Sie können meinetwegen jetzt dieses M als hier unser lateinisches Alphabet nehmen, ne, A bis Z meinetwegen. Und dann haben Sie über M Stern haben Sie alle Texte über A bis Z damit erfasst. Alle endlichen Texte über A bis Z. Ne, das ist dann Ihr M Stern. So, und hier ist wieder das leere Wort. Ne, das leere Wort ist natürlich auch in der Menge aller Wörter enthalten. Wenn Sie die Menge aller Folgen bilden, dann gehört dazu auch die leere Folge. Die leere Folge enthält keinen Buchstaben, auch nicht das Leerzeichen. Die leere Folge ist das leere Wort. Und dieses leere Wort hat entsprechend die Länge 0, wenn Sie so eine Länge bilden, also einfach als Anzahl der Zeichen. Und dafür nehmen wir diese normalen, bekannten Längenzeichen dazu. Ne? Länge von W ist N oder die Länge von Epsilon ist 0. Und mit solchen Texten, wir machen diese Bildung jetzt der Menge M Stern, die machen wir nicht so aus Jux und Dollerei. Sie müssen sich mal vorstellen, dass im Prinzip Ihre Programme auf Texten arbeiten. Das heißt, wenn Sie über Programme irgendwelche Aussagen bilden wollen, ne, dann laufen diese Aussagen über Texte. Ja, Ihre Programme lesen Texte ein, sie sind selber Texte und sie geben Texte aus. Und alle Argumentationen, alle mathematischen Argumentationen, die über Programme durchgeführt werden, und bei so einer Argumentation sind wir jetzt gerade, wenn wir hier Unlösbarkeit von Problemen zeigen wollen, da müssen wir mit Texten argumentieren. Und dazu braucht man eine vernünftige Definition dazu. Und alles, was Sie jetzt auf dieser Folie sehen, überträgt sich eigentlich aus der natürlichen Darstellung, was man mit Texten so machen kann. Man kann Texte einfach hintereinander hängen. Na, hier haben Sie also irgendwie den Text für Ihre Lösung von Aufgabe 1, ne? Und dann haben Sie hier den Text Ihrer Lösung von Aufgabe 2 und die beiden einfach aneinander gekloppt, ergeben dann Ihr Lösungsblatt für das letzte Übungsblatt, meinetwegen. Ja? Hoffentlich stammen die beiden Lösungen auch von Ihnen und sind nicht einfach so konkateniert. Und diese Operation da oben, die bezeichnet man eben auch als Konkatenation. Und wir verwenden diesen Punkt dort, um darzustellen, dass eben das eine ganz normale Operation auf zwei Wörtern U und V ist. Punkt dazwischen, dann sind die beiden ein neues Wort und sind hintereinander geschrieben. Assoziativgesetz gilt. Solche Eigenschaften sind wichtig, wenn man wissen will, was hat man denn überhaupt definiert. Hat man eine vernünftige Struktur auf dieser Menge jetzt mit der Operation Punkt? Wenn wir eine vernünftige Struktur haben, können wir eventuell direkt aus der Mathematik uns Gesetze klauben, die da gelten. Und tatsächlich kann man das hier. Also wir haben auf dieser Menge M Stern ein Assoziativgesetz gelten. Also wenn Sie die Lösung von Aufgabe 1 und die Lösung von Aufgabe 2 erst kombinieren und anschließend hängen Sie die 3 noch dran, dann ist natürlich dasselbe, wie wenn Sie erst 2, 3 machen und dann vorne vor das 1 machen. Also für alle Wörter gilt so ein Assoziativgesetz bezogen auf die Konkatenation. Und es gibt auch ein neutrales Element. Also wenn Sie das leere Wort irgendwo dranhängen, dann merkt das keiner. Und das Wort bleibt eigentlich dasselbe. Also U Epsilon ist gleich, wenn Sie das leere Wort irgendwo vorhängen oder auch irgendwo zwischenschalten, meinetwegen. Na, das leere Wort ist eigentlich eben gar nichts, ist die leere Folge und die sorgt immer dafür, dass Ihr Wort unverändert bleibt. Das heißt, Sie haben ein neutrales Element. Ne? Und solche neutralen Elemente haben Sie eben generell auch in solchen mathematischen System. Ne, Sie haben das neutrale Element 0 bei der Addition. Ne, 0, 5 plus 0 bleibt weiterhin 5. Auch 0 plus 5 und solch eine Situation haben wir ja auch. Die Längenfunktion kann man verwenden auf solch zwei konkatenierten Wörtern U und V. Natürlich sind die dann entsprechend lang, wie die Wörter vorher einzeln lang waren. Also die Länge von UV ist einfach die Länge von U plus die Länge von V. Und man bespricht jetzt von einem mathematischen System, also einer Struktur, die diese Eigenschaften hat, als von einem Monoid, ne? Ein sogenanntes Monoid. Sie haben eine Menge, Sie haben eine Operation da drauf und die Operation hat neutrales Element und Assoziativgesetz und immer dann sprechen Sie von einem Monoid. Ne? So eine Art, also so eine sogenannte Halbgruppe mit einem neutralen 1-Element. Ja, das ist eine wichtige Operation, die wir verwenden müssen und die wir vorliegen haben auf Texten. Nächster Begriff sind Potenzmengen. Da oben sehen Sie, wie eine Potenzmenge definiert ist. Potenzmengen sind Mengen von Teilmengen. Und wenn Sie eine Menge M haben, dann können Sie aus der Menge M alle Teilmengen rausziehen. Die Teilmengen stecken Sie in eine neue Menge und dann kriegen Sie die Potenzmenge. Ja, und das ist da gerade oben definiert. Die Potenzmenge bezeichnen wir einfach als 2 hoch M. Na, das ist eine Schreibweise. Und alle Mengen K, die wir als Teilmengen einer vorgegebenen Menge M bilden können, die fassen wir zusammen und bezeichnen das ganze Ding als Potenzmenge. Was man direkt sehen kann, ist, dass da ist in der zweiten Zeile wieder ein Schreibfehler, ne, da muss stehen 2 hoch M. Was man direkt sehen kann, ist, die Potenzmenge kann nie leer sein, ne, denn die leere Menge ist Teilmenge jeder Menge. Das heißt, wenn Sie die Potenzmenge bilden, haben Sie die leere Menge immer in dieser Potenzmenge drin. Also die leere Menge 2 hoch M, die Potenzmenge 2 hoch M ist immer ungleich leer. Und auch, weil die leere Menge drin ist und auch weil die Menge selber ist Teilmenge von sich selbst. Also muss sie immer in der Potenzmenge drin sein. Und deswegen haben wir also auch diese Menge immer dort drin. Jetzt kann man so Spielchen machen, ne? Und ich vermute, in den Übungsaufgaben haben wir sowas Ähnliches auch. Ne? Man kann ein bisschen rumoperieren mit dieser Potenzmengenoperation. Rechnen Sie mal einfach aus, was 2 hoch leer ist. Ne? 2 hoch leer ist die Menge, die nur aus dem Leerelement besteht, das die leere Menge bezeichnet. Oder 2 hoch leer. Ne? Solche Dinge kann man rechnen. Dann kriegen Sie ganz unterschiedliche Dinge raus, immer so zum Verständnis. Na, und da muss man berücksichtigen, dass eben M und die Menge M, die sind verschieden. Ne? 2 hoch leer ist die Menge, die aus dem Element leer besteht, ne? Aber nicht die leere Menge. Ja, und das ist wichtig eben in der Zeile da zu verstehen.